Freunde, bevor es losgeht, nochmal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr plant, euch in Zukunft zum Beispiel eine neue Maschine zu kaufen und wenn ihr richtig Kohle dabei sparen wollt, würde ich euch empfehlen, werft doch mal einen Blick auf unsere Webseite www.tftn-podcast.com oder bei Instagram, unserem Tales from the Needle Account, einfach auf den Link in der Bio klicken. Da findet ihr dann nämlich feinsäuberlich aufgelistet nochmal alle unsere Werbepartner, bei denen ihr richtig fett Kohle sparen könnt. Dazu gehören nämlich zum Beispiel Killer Ink Tattoo Supply, Cheyenne Professional Tattoo Equipment und Call Black Tattoo Supply. Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Freunde, bevor es jetzt hier weitergeht, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wie einige von euch ja wissen, bin ich Veranstalter der 0774X Invitational in Jena. Das ist ein Pop-Up-Tattoo-Event, was einmal im Jahr stattfindet, über 4 Tage. 32 Artists verbringen die Zeit zusammen. Es werden gute Gespräche geführt, Techniken ausgetauscht, Netzwerke geknüpft und so weiter und so fort. Das Ganze bei leckerem Essen im Normannenhaus in Jena mit Tattoo natürlich. Es ist keine Convention, sondern es ist eher so ein Gathering, wie es früher in den guten alten Zeiten gewesen ist, habe ich zumindest so gehört. Und wir haben dieses Jahr noch ein paar Plätze zu vergeben und ich möchte gerne mal gucken, wen man vielleicht noch nicht auf dem Zettel hat und deswegen mache ich hier jetzt ganz kurz Werbung dafür. Wenn ihr Bock habt, dieses Jahr mit dabei zu sein, es ist vom 22. bis zum 25.10.2024 im Normannenhaus in Jena, dann klickt bitte auf Bewerbung Application unter der Adresse 0774x.de. Alles zusammengeschrieben, 0774x.de. Da drückt ihr auf den Bewerbung-Button und dann könnt ihr euch bewerben. Es ist egal, ihr braucht nicht viele Followers, ihr müsst coole Arbeit machen und eine entspannte Persönlichkeit haben, dann kommt ihr auf jeden Fall in die engere Auswahl. Für die, die sich schon beworben haben, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich die Auslosung machen kann. Alle Details, das Konzept findet ihr auch auf 0774x.de und Preise gibt es dann, wenn es soweit ist. Da bin ich noch mit der Planung noch nicht ganz so weit, aber es wird jetzt auch nicht teurer als eine normale Convention über 3 Tage. So viel kann ich sagen. Viel Spaß mit der Folge. Dankeschön fürs Zuhören. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.
Es gibt Künstler da draußen und die schaffen ihre eigenen Werke. Und es ist uncool, diese Künstler um ihre Werke für deine eigene Tasche zu beklauen. Punkt.
So, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Ich weiß auch gar nicht, wann ich mir das angewöhnt habe, so dieses Intro zu machen. Aber irgendwie ist das jetzt das Ding auf jeden Fall. Und ja, wir haben uns spontan hier zu einer Session zusammengefunden. Was ich, finde ich, auch immer am geilsten finde, weil so kann man auch thematisch immer so ein bisschen mit Leuten sprechen. Und ich habe jetzt heute jemanden bei mir, den ich auch schon bei mir auf der Liste hatte, den wir jetzt aber einfach ein bisschen vorgezogen haben, aus gegebenem Anlass. Und zwar die liebe Fof Lex. Was geht ab?
Hallo, schön hier zu sein. Sagt man das so?
Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Begrüßung ist üblich auf jeden Fall.
Okay, hi.
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 Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte mal eben kurz vor, wer du bist, was du machst.
Okay, mein Name ist Foflex und ja, das ist tatsächlich kein Künstlername. Das ist nämlich immer so das Erste, so kein Mensch heißt Foflex. Doch, tatsächlich. Ich bin Tätowiererin seit 2017 und war vorher sehr lange selbstständig als Hair- und Make-up-Artist, komme also wirklich aus einer Selbstständigkeit in die nächste Selbstständigkeit. Und ja, habe mich jetzt spezialisiert tatsächlich auf das Thema Sketch, Fine Art. Nicht Fine Line, das ist auch nochmal, aber gehen wir bestimmt später drauf ein. ja, und gehe so meinen Weg und habe auch viele Randprojekte, wie zum Beispiel, dass ich gerade ein wunderschönes Fernstudio mache zum Sachverständigen für Tattoos. Das bedeutet Tattoo-Gutachter. Ja, spannend.
Also du wirst praktisch dann von Gerichten oder was auch immer konsultiert, wenn es irgendwie darum geht, so hier. Oder versteht man das darunter, wenn es so einen Versicherungsfall gibt?
Genau, das ist der Plan, dass ich einfach dem Richter klar machen soll, pass auf, das hat nicht funktioniert, weil XY ohne dass Seite A oder B nur für sich argumentieren. Ja.
Ah, okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt überhaupt.
Ich auch ganz lange nicht, aber ich habe mich ja jetzt ein bisschen länger mit den ganzen Streitigkeiten befasst und was man so machen kann und so weiter und so fort. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema gekommen, dass es halt auch für Tattoo-Streitfälle Gutachter gibt, was ja auch völlig Sinn macht. Also, ne, ich meine, ein Richter kann jetzt selten erklären, warum die Haut vernarbt ist, ob das jetzt Schuld vom Tätowierer oder vom Kunden ist. Also, das ist doch gar nicht sein Fachgebiet. Dafür sind dann wir wieder da.
Ach krass, und wie läuft das ab? Wie bewirbt man sich dafür? Ist da, wenn du sagst, ein Fernstudium, was muss man da genau dann machen?
Also grundsätzlich als Gutachter kann man schon arbeiten, wenn man einfach wenn man sehr lange in einer Branche arbeitet und halt auch sehr gut darin arbeitet. Aber dann ist man kein staatlich Anerkannter. Und das machst du halt, dafür gibt es dann spezielle Anschriften, das kann man aber im Internet ganz schnell finden. Und dann kriegst du ungefähr so 15 Ordner zugeschickt mit sehr trockenem Wissen und hast ein Jahr Zeit, das zu pauken, und dann wirst du geprüft.
Okay, aber das hört sich ganz gut an. Und dann wird man dann praktisch, ist man dann irgendeiner Kartei zugefügt, oder ist das dann praktisch nur noch mal eine Zusatzqualifikation, die man hat, die man aber selber feilbieten muss vor Gericht, dass du jetzt praktisch sagst, okay, die Leute, weil woher soll das Gericht wissen, dass es dich gibt?
Die haben Listen. Also es gibt Gutachterlisten, soweit du den staatlich Anerkannten gemacht hast, bist du einfach gelistet, und dann kommt es auf die Region an, und dann wird ja zum Beispiel angezeigt, für Raum NRW gibt es den. Und dann kann das Gericht sagen, okay, wir möchten den, weil, keine Ahnung, mir die Nase besser gefallen hat, keine Ahnung, aber weißt du
ja,
so.
Ja, ja, klar.
Ja, genau.
Spannend, geil.
Ja.
Okay. Ich wollte nämlich jetzt gerade schon sagen, du hast gesagt, du bist Hair- und Make-up-Artistin vorher gewesen, und ich finde, man merkt dir das so ein bisschen an von deiner Präsentation, weil ich das von Leuten kenne, auch so wie die ihr Hair- und Make-up-Business praktisch machen. Ich finde das aber richtig cool. So, also du bist ja auch auf Social Media super präsent, und auch ich habe jetzt, glaube ich, niemanden hier gehabt, der eben auch gerade diese Art von Gutachten dann so für sich überhaupt in Betracht gezogen hätte. Erzähl doch mal kurz, wie war so dieser Switch vom Hair- und Make-up-Artist zum... Du bist dann wahrscheinlich ausgebildete Friseurin, ne? Weil ich glaube, Make-up war genau. Ist Zusatzqualifikation, die du machen kannst, ne?
Genau. Man kann Make-up-Artist machen, man kann dafür eine Menge Geld ausgeben da draußen, aber irgendwelche Privatschulen. Aber wenn du es wirklich professionell machen willst, solltest du den Friseur gemacht haben. Es ist einfach so. Ich habe ihn auch gehasst, ich bin da ehrlich. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass ich 3 Jahre lang lernen musste, Haare zu schneiden, aber nicht lernen musste, wie man tätowiert. Also jetzt unter dem Aspekt, dass das eine ja wirklich ein staatlich anerkannter Beruf ist, der nachwächst. Und wir halt da Sachen machen, wo man sagt, okay, das ist schon für immer, ne? Aber man muss dann halt den Herr Make-up-Artist dann machen, und dann wird man auch von Agenturen auch wieder gelistet, aber auch, ja, wenn man besonders gut ist, heraussticht, etc. pp. Aber es kam irgendwann dazu, YouTube wurde immer wichtiger und auch die Zeit der Influencer wurde immer wichtiger. Und dann kam sowas wie die Bibi Beauty Place und tralala, und alle konnten sich auf einmal schminken. Das kam ja so aus dem Nichts, und alle konnten sich selber schminken. Tutorials noch und nöcher. Ja. Das Ding ging durch die Decke. Und dann war es aber schwierig, für manche Kunden zu unterscheiden. Die Reichweite hat dieser Mensch, weil er halt ein Influencer ist und halt ganz viele 15-Jährige diesen Menschen feiern, oder weil er wirklich gutes Wissen und professionelle Anwendung ausführt. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ich halt gebucht wurde für die Photokina, kurz vorher storniert wurde, weil Bibi Beauty Dingsbums dann schminken sollte. Der Fotograf die völlige Krise bekommen hat, weil er wusste, die kann kein HD-Make-up, die kann sich selber schminken, das ist toll, aber die kann keinen anderen Menschen schminken. Okay. Und die wird das nicht so machen, damit ich auf einer riesengroßen Präsentation für Canon gut aussehe. Völlige Eskalation, hat mich dann irgendwie heimlich dann doch noch hintenrum dazu geholt und, aber... Das war für mich so ein Moment, wo ich sagte so, ey, ihr schätzt das so gar nicht mehr, und Reichweite ist ja wohl nur noch King.
Ja.
Okay, ich habe dann, ohne Witz, ich hatte in Köln, eine Hairstyling Academy. Ich hatte ein Fotostudio mit einer Fotografin zusammen. Also ich hatte mich wirklich gut aufgestellt, habe von heute auf morgen alles losgelassen, weggegeben, krass, verkauft. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Bin wieder zurück zu meinem Daddy gezogen und habe den Tätowierer gemacht.
Okay, und wie bist du dann in die Branche gekommen?
Ich hatte tatsächlich Bekannte. Also die haben sich auch schon Halloween immer von mir schminken lassen. Die waren so beeindruckt und meinten, ey, ganz im Ernst, du kannst aus der Hand einen Totenkopf ins Gesicht zeichnen. Da meinte ich, das ist ja jetzt äußerst so. Der so, nein, warum tätowierst du nicht? Das ist total Schwachsinn. Weißt du, wie viel Geld du verdienen könntest, wenn du tätowierst? Und ich so, ja, okay, keine Ahnung, ja. Und dann irgendwann ja dann doch. Dann dachte ich so, weißt du was? Du hast mir das damals angeboten, ich will das jetzt machen. Und er so, ja, okay, ich habe gerade keinen Ausbildungsplatz frei. Ich so, ist egal, ich sitze hier von mir aus auch umsonst. Du bringst mir das jetzt bei. Und dann war das so.
Okay, krass. Und wie hast du dich dann über Wasser gehalten über die Zeit? Also klar, wenn du zu Hause wohnst, hast du ja wahrscheinlich dann zu dir zumindest die Miete klemmen können. Aber also hast du da Geld gekriegt oder nicht? Oder wie lief
das? Tatsächlich nicht. Ich hatte also mit 30 nochmal nach Hause zu ziehen, ist sowieso so eine Sache. Mein Vater hat sich gefreut. Der so, okay, meine Tochter hat gerade mit 30 ihren ersten Nervenzusammenbruch. Alter, du wolltest doch nicht Tätowiererin werden, du warst 10 Jahre selbstständig, das schmeißt man doch nicht weg. Da sag ich, doch, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Dann meinte er, okay, ich unterstütze dich, er hat mir auch ein bisschen unter die Arme gegriffen, aber ich muss sagen, es hat jetzt gar nicht so lange gedauert, um zu verstehen, wie die Maschine funktioniert. Weil gemalt habe ich schon vorher.
Ja.
Dieses Ganze, wie baue ich was auf und so weiter. Ich musste wirklich nur lernen, wie komme ich mit dieser Maschine zurecht.
Ja.
Und dann ging das nach 2 Monaten eigentlich schon mit den ersten kleinen Jobs los.
Okay, wow, krass. Hast du denn vorher schon gezeichnet in dem Sinne oder hat das auch erst alles damit angefangen?
Nee, seitdem ich klein bin. Meine Mom war Künstlerin.
Ah.
Und die hat mir das schon immer in die Schuhe gelegt, so mit diesem ganzen kreativen Sein. Und es war auch schwierig als Kind. Sagen wir mal so, wenn du als Kind zwischen 2 Künstlern groß wirst, hast du jetzt nicht so mega die kommerziellen Ansichten eigentlich, mit denen du groß wirst. Das ist alles immer ein bisschen bunt und alternativ und wild. Und irgendwie wurde aus mir dann doch ein sehr konservativer Mensch auf einmal. Aber trotzdem habe ich viel, viel gezeichnet und ich kam nicht weg davon.
Ne, ich wollte es gerade sagen, weil wenn man dich so verfolgt und ich habe vorhin auch noch mal ein bisschen geguckt so und du sagst, du hast eine Hairstyling Academy gehabt, warst du auch Meisterin, nehme ich an, ne?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe keinen eigenen Friseursalon gehabt, sondern eine Hairstyling Academy hat sich an die gerichtet, die zum Beispiel an die Friseurinnen, die zwar die Braut gerne hochstecken möchten, aber diese Hochsteckfrisur immer. Kennst du die mit diesen Kringeln an den Seiten?
Ja,
die
klar.
Einfach nur so, ah, Wahnsinn, ich weiß nicht, warum sich das so durchgesetzt hat. Und die kamen dann zu mir und haben dann einfach wieder gelernt, anders hochzustecken oder sauber, avantgardistisch etc. Ja.
Ach krass, okay. Also du hast praktisch so Fortbildung dann in dem Sinne gemacht, dass die Leute dich dann halt irgendwie was anderes machen können. Ja, genau. Das finde ich total geil, weil da kann man dir ja auch sagen, wenn du sagst, da ist man nicht so kommerziell erzogen worden, aber ein Unternehmergehen hast du ja, das kann man dir ja wohl nicht von der Hand sprechen. So,
zum Glück, Heide Witzka.
Krass. Okay, und wie lief das dann? Du sagst dann, du hast mit kleinen Jobs angefangen und warst du eher vorher so allrounderig oder unterwegs oder hast du eigentlich schon immer so den Stil, den du jetzt gerade kickst, so gemacht?
Natürlich, ich habe alles mal gemacht. Ich habe auch mal Realistik-Sachen gemacht, dann habe ich Blackwork, ja wirklich alles. Ich bin einmal querbeet durch, weil ich einfach mal alles erfahren wollte. Ich muss sagen, beim Realistik-Ding bin ich, also ich habe wirklich, es war nicht meins. Mein Gott nochmal, ich habe so tiefen Respekt vor den Leuten, die das da stundenlang machen. Wenn die so sagen, ja, meine längste Session war 15 Stunden. Und ich so, okay. Ist auch mein Ding. Nee, tatsächlich. Und dann bin ich zuerst in die Mandala-Ornamentalrichtung abgedriftet.
Mhm.
Ist natürlich super schön, wenn man sauber Linien ziehen kann, die Leute springen die auch direkt auf den Schoß, sobald die sehen, hey, die kann das sauber.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich irgendwann mal, ich weiß noch, da bin ich gewechselt nach Aachen in ein Tattoo-Studio. Und da habe ich so Sketch-Rosen gesehen. Das muss man sagen, vor 5, 6 Jahren war das noch seltener. Also das hat man wirklich sehr selten gesehen. Und ich fand das so toll. Und ich so sofort eine Freundin angerufen. Ich so, ey, du kommst jetzt her. Ich habe heute Nachmittag Zeit und du hast einen Unterarm. Und damit ist das Ding jetzt gewuppt. Ich werde dich jetzt tätowieren. Die so, ja, was machst du denn da? Ich so, nein, ich werde gerne was ausprobieren.
Genau, richtig.
Und dann war das so. Und ich muss sagen, das war der schnellste Unterarm. Und es lag mir so geil in der Hand, dass für mich klar war, ich muss das für mich ausarbeiten irgendwie. Und dann, weiß ich noch, hat mein derzeitiger, war einer, der so, sag mal, Fuf, das mit diesem Sketch, ne, ist ja ganz nett. Also ist ja wirklich, ne, kannst auch ja mal bei Freundinnen machen, aber mach Realismus. Wenn du richtig Kohle verdienen willst, da machst du Realismus. Ich so, ich will aber gar kein Realist. Also verstehst du, so die erste Hürde, wo dir direkt in den Mund gelegt wird, was du bitte zu machen hast, damit du erfolgreich sein kannst.
Ja, vor allem aus dem Grund dann, ne? Also Erfolg misst sich ja in dem Sinne dann rein monetär. Und ich habe auch eine Zeit Realismus gemacht. Und klar, Realistik geht immer, gerade wenn man es einigermaßen kann. So, ne? Aber erstmal gibt es tausende von Leuten, die das sehr, sehr gut können. Das heißt, du hast auch wahnsinnig viel Konkurrenz. Mir ist es dann irgendwann auf den Sack gegangen, einfach, dass dieses Malen nach Zahlen, du glotzt dann auf diesen Entwurf drauf, guckst dann bei dir drauf und das ist eigentlich keine kreative Arbeit. So.
Ja, das höre ich tatsächlich sehr häufig auch von Kollegen, die sagen, ja, ey, das Fairste war einmal, da hat einer gesagt, ich bin kein Künstler, ich kann super perfekt kopieren, aber ich bin kein Künstler. Und das fand ich eine sehr korrekte und ehrliche Aussage von jemandem, der sagt, hey, du kannst mir eine Blume hinlegen, ich kann die nicht malen, aber kopieren kann ich sie dir, so.
Ja, ich finde, Realistik ist so der gemeinsame Nenner. Wenn du jetzt auf Conventions bist und irgendwie Preise gewinnen willst, bist du mit Realistik immer besser dran als bei mir jetzt zum Beispiel mit Schrift. Einfach aus dem Grund, weil dieser Schriftstil, diese Schriftkunst muss man verstehen. Bei Realistik geht's halt darum, sieht das realistisch aus oder nicht? Und je realistischer das aussieht, desto heftiger ist das. Das heißt, man ist nicht davon abhängig, ob man den Geschmack von irgendwem trifft. Und ich glaube, deswegen hat man damit auch die besten Chancen.
Ist ja in meiner Stilrichtung jetzt genau das Gleiche. Also Sketch ist ja jetzt wirklich nicht üblich. Und es gibt sehr viele Leute, die denken, sie machen Sketch, weil sie irgendwelche Linien überziehen.
Ja, ja.
Aber das ist ganz weit weg von Sketch. Also bitte Leute, lasst das, macht das nicht mehr. Das ist nicht einfach nur, weil ihr die Linie länger zieht und dann, es ist auf jeden Fall auch, das muss den Geschmack treffen. Trifft es nicht den Geschmack, hast du schon verloren.
Ja, ich habe da mal mit Marc Halbstark drüber gesprochen und der hat auch zu mir gesagt, so ganz ehrlich, am Ende des Tages ist es so, auch wenn man jetzt so Kinderschrift hat oder so, das sieht alles super easy und billo aus, ne? Aber damit das Charme hat, das ist eben eine Kunstform, die muss man halt wiederum verstehen. Ne? Da reicht es nicht, wie du schon sagst, einfach seine Scheiße unsauber zu machen, so, und dann sieht das schon cool aus, sondern man muss schon trotzdem wissen, was man tut, ne?
Okay, haben wir also ganz kurz geklärt, Scheiße dürfen wir auch sagen.
Scheiße, ach so, ja genau, hier darf man alles sagen. Das ist mir wichtig. Ich sag auch hier öfter mal Hurensohn oder so. Das darf man auch machen. Also das ist
wundervoll.
In Ordnung. Ich finde, mir ist es sehr wichtig, dass der Podcast authentisch ist. Und wenn jemand der Meinung ist, er müsste so reden, es geht jetzt hier natürlich nicht darum, dass man hier möglichst viele Beleidigungen und Schimpfwörter rauslässt und guckt, wie lange es reicht. Aber dass man sich auch nicht verstellt.
Ja, okay. Ja, gut. Also, wir hatten ja mal, hast du in Corona-Zeit diese App mitbekommen? Wie hieß die nochmal? Wo man auch so quasi Online-Podcast.
Ach so, nee. Ringer gab's noch.
Oh Gott.
Damit habe ich schon aufgenommen. Zoom.
Ja, aber da haben sich ganz viele, nee, es war wirklich eine App und haben sich ganz viele dann online zusammengeschlossen und haben quasi live miteinander getalkt. Aber du hast nur die Stimmen
Clubhouse
gehört.
Clubhouse meinst du?
Clubhouse, ja. Das war ja der Shit dann auf einmal, ne, damit alle wieder irgendwie eine Stimme haben. Und ich weiß noch, da hatten wir so eine private Gruppe und alle haben wirklich gerülpst, gefurzt, also es war wirklich unter aller Sau. Und das war lustig. Ja. Und dann kam irgendwann mal einer und meinte, ja, lass uns das doch für die Öffentlichkeit machen, dann machen wir so einen Tattoo-Talk und alle hatten einen Stock im Arsch. Es war noch nie so schlimm. Ich saß da, ich wollte schon sagen, so mal, können wir uns jetzt mal bitte das Ding aus dem Arsch rausziehen, damit ihr alle wieder genauso seid, wie ihr seid. Es ist schon, manchmal kommt dann halt so eine verklemmte Professionalität drauf.
Voll. Das ist beim Podcast auch mal witzig. Das fängt meistens gerade mit Leuten und ich meine, wir sehen uns jetzt auch meines Wissens nach zumindest zum ersten Mal in Person sozusagen.
Ja.
Und und ich denke mir irgendwie so, ja, manchmal fängt das dann so ein bisschen steif an und irgendwann vergisst man das aber, wo man hier spricht und dann unterhält man sich halt einfach nur und dann ist halt der Part, an dem es eigentlich locker ist, ne?
Ja, deswegen.
Aber witzig, hast du, du bist ja auch, sage ich mal, jetzt hast du eine ziemlich hohe Reichweite aufgebaut, sowohl bei Instagram als auch bei TikTok und so. Kam das gleich im selben Atemzug? Hattest du das vorher schon auf dem Zettel, dass das halt so ein Thema ist bei dir? Oder wie kam es dazu? Oder ist das einfach passiert?
Nee, das ist tatsächlich, also ich glaube, ich habe echt Glück und habe da die letzte Kohle in der Wüste gefunden, gefühlt irgendwie. Also ich hätte auch niemals gedacht, dass das so aufgeht mit den Frauengesichtern. Ich habe das wirklich, die allererste Frau, die ich gemalt habe, war von einem Hair- und Make-up-Job, weil ich die Fotografie so schön fand und habe die quasi nachgezeichnet und den Sketch nachgezeichnet.
Ja.
Und die ging auf einmal so durch die Decke und die Mädels so, oh mein Gott, ich möchte auch so eine Frau. Und ich denke so, ja okay, dann mache ich euch Frauen. Und mittlerweile wirklich das ganze Thema auch benannt habe mit den Strong Woman. Mhm. Und ich, also das war also nie geplant, schöner Zufall und funktioniert nach wie vor. Also cool. Macht mich auch sehr glücklich, muss ich echt sagen. Das ist geil, weil es einfach so viel, also du hast halt wirklich hier Mädels mit ihren Geschichten, mit wirklich deepen Geschichten, aber teilweise auch sehr oberflächlichen, die sagen einfach, nö, finde ich einfach schön, Punkt,
ja.
Ist mir doch egal.
Ja, ja, klar.
Und aber ich habe so tolle Stories und ich verpasse es so zum Thema Reichweite. Ich glaube, ich hätte noch eine ganz andere Reichweite, würde ich mich mal wirklich dahinter klemmen. Und das Ganze mal ein bisschen noch liebevoller dokumentieren. Aber
findest du, weil ich denke mir, wenn ich mir deine Sachen zum Beispiel angucke, deinen Content, finde ich zum Beispiel, dass du mit deiner Community super, also zumindest was TikTok angeht, Instagram habe ich noch nicht so lange auf dem Schirm, aber da finde ich, dass du das gerade Community-Management und so bei TikTok super gut machst, da auch eben auf Fragen eingehst und so und dann halt auch wirklich so, das ist nicht einfach, du lässt deinen Scheiß dann da liegen und dann war's das, sondern irgendwie du interagierst ja auch mit den Leuten, ne? Das gefällt mir gut. Und was ich gesehen habe, was ich dich auch noch fragen wollte, das habe ich nämlich vorhin bei Instagram gesehen. Du hast ein Abo bei Instagram, ne? Habe ich auch. Nur mit einem Unterschied. Bei dir gibt's was dafür, bei mir gibt's nichts dafür. Erzähl mal, wie du das aufgebaut hast und wie das läuft, weil ich finde das wirklich super spannend.
Also, die Leute, die mich abonnieren, müssen das für 50 Cent im Monat tun, damit sie Wannadoos sehen. Es ist ziemlich ärgerlich, wenn mich dann Wannadoos, ich meine, jeder Artist kennt dieselbe Thematik, du zeichnest da liebevoll ein Bild, das wird hochgeladen und zack, siehst du das in irgendwelchen anderen Portfolios. Und genau aus diesem Grund habe ich das zumindest schon mal so fern weggenommen, dass man die Rohzeichnung nur sieht, wenn man mich abonniert. Und dazu muss man aber auch sagen, diese 50 Cent im Monat, die gehen jetzt nicht in meine Kasse, sondern die spende ich wieder weiter. Es geht wirklich nur, um rauszufiltern, wer darf es sehen, wer interessiert sich wirklich für den Scheiß, den ich dazu mache. Ich darf jetzt Scheiße sagen, ich bin voll glücklich.
Okay, also eigentlich dachte ich, so ist normal, aber schön.
Nee, und dann, also die es wirklich ernst meinen, die machen das auch, die checken auch, okay, das ist es mir wert. Oder, was man auch da kriegt, sind spontane Ausfalltermine. Also ich werde tatsächlich sehr überrannt mit Kunden, Anfragen, Leuten wirklich aus ganz Europa. Es ist so schön, dass das so weit streut. Und auch da sage ich, okay, weil ich spontan einen Termin habe, poste ich den da rein. So.
Also das ist praktisch sozusagen das, ja, das finde ich cool. Ich habe dafür den Broadcast, aber ich finde die Thematik, das so anzugehen, dieses Game so zu spielen, weil mein großes Problem mit den Abos ist es halt, ich habe das jetzt so gedreht, so nach dem Motto, ja, es kostet irgendwie, ich weiß nicht, 1,50 oder sowas im Monat, könnt ihr mir praktisch Trinkgeld geben für meine Videos, die ich halt hochlade, ne?
Okay,
so,
das war auch ein süßer Gedanke.
Ja, aber es ist, ich habe, glaube ich, 3 Subs oder so und einer davon ist meine Frau. Schöne Grüße. So, weißt du, also das
Ehrenfrau.
Ja, natürlich, das sowieso. Aber das ist halt so eine Geschichte, wo ich mir halt denke, so, ich frage mich schon die ganze Zeit, wie ich dieses Game bespielen kann, ohne dass es, also so, dass es halt auch angenommen wird, weil da ist jetzt für mich zum Beispiel auch die Frage, klar, du widmest der Sache eine höhere Aufmerksamkeit und wenn es nur 50 Cent sind, die du dann auch noch spendest, finde ich richtig geil, aber es wird halt auch angenommen, also die Leute machen das.
Mhm. Ja, krass. Also momentan sind wir bei 85.
Was?
Das geil. Ist halt für, ja, es sind halt, also es sind teilweise auch Stammkundinnen, die ich natürlich auch davon erzählt habe und so weiter, die mich einfach auch unterstützen, muss man auch fairerweise dazu sagen. Die wollen jetzt nicht jedes Mal das Tattoo oder den Tattoo-Termin. Nee. Aber das sind halt wirklich viele, die halt vielleicht, jetzt muss man dazu wissen, bei mir einen Termin zu machen, ist auch so eine Art Ticketvorverkauf wie bei Konzerten. Das ist richtig heftig. Mir stürzt regelmäßig der Server ab. Das ich könnte es natürlich irgendwie anders lösen, aber ich mache alle 4 Monate einmal meinen Kalender auf. Mhm. Dann gibt es ungefähr 50 bis 60 Beratungstermine und die kannst du dann online dir quasi reservieren. Mhm. So, nach 5 Minuten ist das Ding voll. Und
krass.
Dann ist es halt manchmal so, dass es dann vielleicht doch mit einem Abo getan ist, wenn spontan ein Termin frei wird, dann ist es für viele die Chance, da so reinzurutschen und vielleicht dann doch noch den Termin zu kriegen.
Ja. Wahnsinn. Vor allem jetzt gerade aktuell, also fleißige Tales from the Needle-Hörer wissen das natürlich so, dass jetzt eigentlich ja so die das Tattoo-Business, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen tot ist, aber es ist schon, also jetzt gerade Sommerloch und so, und man hört eigentlich bis auf Günner, der war der Einzige, von dem ich das gehört habe, aber sonst ist es ein ziemlicher Struggle. Das hört sich bei dir aber nicht so an, dass du jetzt irgendwie merkst, dass es
nee, krass. Ich bin da auch, warte mal, so sehr, sehr froh drum. ich weiß nicht, also ich habe mich ganz letztens mit einer Friseurin tatsächlich unterhalten und die sagte, hör mal, wir sind mittlerweile in einer Zeit mit Life-Work-Balance und die Azubis suchen sich aus, wo sie hingehen, um das Geld dann halt zu verdienen oder welchem ja. Chef sie Geld verdienen wollen. Und ich glaube, das ist auch in unserer Branche so angekommen. Der Kunde überlegt sich 5-mal, wo er sein Geld wirklich lassen will. Und dadurch, dass wir so eine Masse an mittlerweile Tätowierern sind, jeder irgendwie meint im Internet, das ist ja auch ganz interessant. Ich meine, da ist ein Fineline-Artist, der sagt, er wäre der Geilste. Die Arbeiten sind so, naja, aber
trifft auf 80% aller Fineline-Leute zu.
Ja, weißt du, da denkst du so, habe ich gestern noch ein ganz interessantes Video zum Thema Lasern gemacht und ein Fineline-Tattoo. Naja, auf jeden Fall, ja, aber dann ist halt die Internetpräsenz ist halt so genial, dass sich dann die Chantal doch ziemlich davon blenden lässt und sagt, ja, nee. Also das muss ja die Beste sein, ne? Und dann schreibt man da rein noch, keine Ahnung, hätte Hailey Bieber irgendwie tätowiert und schon ist das Struggle real und das ist.
Das ist wirklich echt dieses Social Proof Ding, ne, wen du tätowiert hast und wenn du da einmal jemanden hast, deswegen diese ganzen Stars, tut mir leid, aber die meisten haben einfach richtige Mülltattoos. So.
Ja, klar. Die weil sind richtig nicht gute Artists sich trotzdem noch bezahlen lassen wollen. Ja. Also sorry, ich hatte auch schon Leute hier. Ey, ich schwör's dir, ich hatte mal eine von OnlyFans, die war wohl richtig bekannt da. Schreibt ihr mir so, ja, also wir haben uns entschieden, uns bei dir tätowieren zu lassen. Dann habe ich geschrieben, ja, das freut mich aber. Meine Buchungen öffnen dann und dann und dann könnt ihr. Nee, ich glaube, du verstehst unsere Reichweite nicht. Ich glaube, guck mal, dann meinte ich so, deine Reichweite ist mir tatsächlich dahingehend ein bisschen egal, weil was sehen die Leute denn bei OnlyFans von meinem Tattoo? Da sind wir mal ehrlich.
Das sind diese fiesen also nicht fies, ich kenne die nicht, aber das ist halt so dieses klassische B bis Z Promi Gehabe so nach dem Motto hier ach, du weißt wohl nicht wer ich bin so ach, ne ja.
Das, du darfst mich tätowieren
ja wow alle haben da drauf gewartet ne wenn genau, ich mir hier so ein bisschen die Perle poliere dann sieht man irgendwo noch leicht ein Tattoo aufflimmen so und dann das bringt ja unheimlich was
Wahnsinn so. Wahnsinn also da ist eine gewisse Arroganz hinter das finde ich unglaublich andererseits habe ich dann hier eine wirklich große Influencerin gehabt, die hat auch beim ProSieben-Turmspringen und so weiter gewonnen. Die hat gar keine Allüren. Die macht sich ganz normal einen Termin übers Online-System, hat gewartet. Die hat dann, weil sie keinen anderen Termin bekommen hat, saß sie sogar im Auto bei der Beratung, weil ich mache die immer über Facecall, saß im Auto, gerade völlig beschäftigt eigentlich, meinte so, nee, ich habe ja keinen anderen Termin bekommen, deshalb machen wir das jetzt. Und ich so, ja, cool, danke.
Weißt du so? Aber solche Leute willst du doch auch haben.
Ja, klar.
Die und hat ganz nur, normal weil jemand bezahlt berühmt ist.
Also mir wäre das trotzdem auch, glaub ich, Content gemacht. Ja,
das ist trotzdem. Doch cool.
Ja.
Ich finde, das ist schon wichtig, dass es auch halt menschlich passt. Ne? Und nur weil jemand bekannt ist, die denken dann halt eben auch, wir haben es bei mir jetzt in den Kommentaren gesehen von Leuten, die auch denken, so von wegen, ja, ich lege dem Tätowierer Geld hin und der macht alles, was ich will. Weißt du, wie ich meine? So, ich kaufe dein Leben für die 50 Euro,
lieben wir.
Lieben wir komplett. Und ich habe eine Story gehabt, als ich in den Staaten war, 2018, da hat Jim Sylvia mir erzählt, also ja, ich habe in New York gewohnt und dann hat Megan Fox angerufen, hat gesagt, hier, ich bin in dem und dem Hotel, wie sieht's aus, ich hätte gern ein Tattoo von dir, hast du Bock? Und ich gucke ihn an, ich sage, ja, hast du gemacht, oder? Und er so, nee, ich sag, was? Ich sag, bist du behindert? Warum hast du das nicht gemacht? So, es ist fucking Megan Fox. Und er hat gesagt, das ist mir scheißegal, wer das ist. Es gibt zwei Regeln. Die Stunde kostet $200 bei mir und wenn du einen Termin haben willst, kommst du ins Studio. Ist mir egal, wer du bist. Er sagt, Lena war schon da, die hat halt ihre Managerin halt dann geschickt, die sie am Telefon hatte. So, aber alle halten sich an die Regeln. Und da gibt's halt auch keine Fastlane, vor allem nicht für sowas, ne?
Geilo. Oh.
Ja, da bin ich nicht neidisch drauf, dass ich solche Anfragen nicht habe, weil das wäre mir zu stressig. So, da kommt wenig raus, die Leute sind anstrengend so, weil die sind ja dann auch so picky, weil die denken, die sind super erfolgreich. Das heißt, die alles, was die sagen, ist Gold, ne? Und man selber hat gar keine Ahnung.
Naja, das ist dieser semi-professionelle Bereich. Also die Überprofis, die sind wieder ganz anders, aber dieser Semi-Profi, das ist egal, wo du hinguckst, auch als Make-up-Artist, semi-professionelle Models waren schwieriger als die Profis. Ja. Ne? Ich habe eine Christina Stürmer auf dem Echo begleitet, die war so cool mit mir, die hat sich verhalten, als wäre sie meine beste Freundin an dem Tag, damit ich mich wohlfühle in dieser Crowd. Ja. Das war so toll. Und dann hast du da so Mädels, die irgendwie jetzt gerade das erste Mal für ein Magazin da irgendwie gestanden haben und denken, sie wären die Queen. Also sorry, aber wow. Und die Kunden haben wir halt auch. Das ist ja echt Wahnsinn. Und jetzt mit dieser, und das ist genau das, das wiederholt sich so. Warum habe ich damit aufgehört? Weil diese Influencer mich angenervt haben, mir schon meinen ersten Job kaputt gemacht haben gefühlt. Und jetzt kommen die halt so andersrum an und sagen, ja, du darfst mich tätowieren. Ja, sorry, boah, da ganz, so feierlich, ganz falscher, ne? Ganz falscher Fuß, auf den du mich da triffst. So, ich weiß ja nicht.
Ich finde auch dieses Selbstverständnis komisch, so, wo ich mir denke, so, keine Ahnung, fänden die das selber cool, wenn einer sagt, ich habe mich entschieden, dass du mich tätowieren darfst. So, also, ich meine, bei manchen Leuten mag das sicherlich, also, kommt ja auch drauf an, ne? Wenn Johnny Depp mich jetzt anruft und sagt, Sepp, ich habe mich für dich entschieden, so, wir machen das Ding jetzt fit, so, dann würde ich da auch keine Fragen stellen, einfach weil ich den Typen cool finde, ne?
Ich würde auch sagen, okay, hol mir einen Flug, ich komme rüber, ist gar kein Thema, organisieren wir. Ja. Ne? Aber,
aber dann halt irgendwie zu sagen, so, nee, ich habe irgendwie keine Ahnung, ich bin wer weiß wer auf OnlyFans oder so, so, wo man halt sagt, so, ja, cool, schön. Glaubst du denn, dass dieser Erfolg, dass die sozialen Netzwerke da viel Anteil dran haben, also dass auch diese Art und Weise, wie du halt auch Marketing betreibst, daran einen Anteil hat? Oder glaubst du, es ist halt tatsächlich die Kunst, es spricht sich rum und du hast halt den richtigen Nerv getroffen mit dem, was du künstlerisch machst?
Ich glaube, ich habe einen sehr emotionalen richtigen Nerv getroffen. Also ich versuche mich aufgrund, wie ich mich vermarkte, einfach ein bisschen menschlich zu halten. Ich mag nicht, das liebe Kollegen, auch wenn ich da jetzt den einen oder anderen treffe, diese reinen Tattoo-Seiten, wo man nichts über den Menschen sieht, nur die Arbeiten sieht, wirklich nur die Arbeiten sieht und man nicht weiß, ist der nett? Also ist der nett oder ist der Vollarsch oder keine Ahnung, so sieht der zumindest halbwegs nett aus oder habe ich Angst, wenn ich, weiß ich überhaupt, zu wem ich da gehe. So, und ich versuche einfach da so ein bisschen zu zeigen, hey, hier ist so eine Art Safe Zone, ne? Also wir können hier über alles sprechen, ihr werdet hier gut aufgehoben, ihr könnt euch öffnen, müssten die ja auch teilweise sehr krass. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass die Motive an sich bei den meisten einfach eine Emotion rausholen und deshalb das ganze Ding so super läuft. Gesichter tätowieren können viele. Aber es ist ein Unterschied, ob du einfach nur plumpes Gesicht auf den Oberarm hast oder ob du eine Emotion auf den Oberarm hast.
Ja, das stimmt. Ja. Ich finde es immer spannend, das zu sehen, auch gerade wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die es von meiner Definition her in Anführungszeichen geschafft haben, weißt du, probiere ich halt immer so diese. Ich stelle mir immer vor, was ist die Essenz davon? Also warum funktioniert das so gut, wie es funktioniert? So, ne? Mhm. Und du hast recht, ich glaube, Persönlichkeit ist ein großes Ding dazu. Du bist ja auch super nett. Das ist ja halt eben auch gerade die Geschichte dabei.
Das denkt ihr.
Ich weiß, ich habe es schon gelesen, es gibt Leute, die sehen das anders, aber ich meine, auch da weiß man ja, dass man es, mein Kumpel Krille hat immer zu mir gesagt, Sepp, wenn du weißt, dass sich Leute beschweren, weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist, weil dann bewegst du was. Ne? Und genau so ist es halt auch.
Ja.
Ist jetzt klar übers Knie gebrochen so, aber ich denke schon, dass das schon einen Anteil daran hat. Und du bist ja, so haben wir uns dann, was heißt kennengelernt, aber ich glaube, das war auch sowas, wie wir aufeinander gekommen sind. Du bist ja auch relativ transparent damit umgegangen, dass du dir damals dein Recht vor Gericht praktisch, weil dir was geklaut wurde, jemanden von deinem geistigen Eigentum, dass du dagegen vorgehst. Wie hast du dich dazu entschieden? Wie war die Situation?
Die Situation, ich weiß doch, das allererste Mal, als ich eine Kopie meiner Arbeit gesehen habe, und ich schwöre, das war echt ein Schlag in die Magengegend. A, weil das super schlecht umgesetzt war, mal davon ab. B, dieser Mensch sich nicht einmal die Mühe gegeben hat, mein Logo komplett mal zu entfernen. Das musst du dir vorstellen. Da waren einfach Serifen von meinem Schriftzug in dem Motiv drin.
Hammer.
Also, da denkst du dir so, Junge, also das ist ja wohl das Mindeste, was du überhaupt sehen könntest. Und das dann auch noch auf, und jetzt muss man zu sagen, es wurde auf den Oberschenkel tätowiert, der komplett vernarbt war, weil das Mädel sich halt selber was zugefügt hat. Und jetzt muss man halt, jeder Lineworker weiß, so eine Haut mit meiner Technik ist vielleicht nicht so gut. Es sah auch genauso aus. Es war so schlimm und es hat mir so ein mieses Bauchgefühl gegeben, dass ich gesagt habe, so, nee, sorry, aber das mache ich jetzt nicht. Und das darunter die Kommentare, ja, wie geil ist das denn? Und einer deiner besten Motive. Und ich denke so, das ist nicht dein Motiv, ja. Junge. So, da schreibt mir nämlich keiner, oh, das Motiv ist von Foflex, aber das hast du echt scheiße gestochen. Sondern die Leute schreiben, geiles Motiv und wollen einen Tattoo-Termin dann bei diesem Artist haben. Und dann dachte ich, nö. Dann habe ich mich schlau gemacht. Was kann ich machen und so weiter. Wir hatten tatsächlich auch einen Anwalt bei uns im engeren Freundeskreis, der war jetzt nicht auf Urheberrecht spezialisiert. Aber er hat gesagt, pass auf, ich kann dir helfen in dem Fall. Aber besser ist, wenn du dir halt wirklich einen Fachanwalt nimmst. So, weil es ist ein Spezialgebiet. Es bringt nichts, wenn du, keine Ahnung, einen Unfall gebaut hast und damit zu einem Familienanwalt gehst. Und genau so sollte man auch hier diese Thematik angehen. Ey, macht euch einfach schlau, welches Recht verletzt wurde und geht zu einem Fachanwalt. Das ist einfach das A und O, wie ihr schon mal eine höhere Chance habt, überhaupt gehört zu werden.
Ja, ist ja wie mit Ärzten, ne? Du lässt dir ja jetzt salopp gesagt deine Titten auch nicht beim Zahnarzt machen.
Ja, richtig.
So, ne? Das ist ja.
Ich sehe das immer mittlerweile, ich bin ja jetzt schon, ich glaube, seit vorgestern bin ich jetzt bei Fall 6 oder so gelandet. Von denen, die vor Gericht gehen mussten. Jetzt muss man sagen, wenn ich eine Kopie meiner Arbeit sehe, bin ich kein Vollarsch, speichere mir die ab und renne direkt zum Anwalt. Ich versuche immer, das Erstgespräch mit der Gegenseite zu führen. Ich rufe die an oder schreibe denen, sag denen, hey, übrigens, das Motiv, richtig geil, aber das war von mir. Und falls es dich noch mehr interessiert, das ist eine Story von meiner Kundin, die hat nämlich das und das und das erlebt. Also glaub mal, wir feiern es gerade nicht, dass du dieses Motiv einfach entwendet hast und damit Kohle gemacht hast.
Ja.
So, dann kommt Antwort, also ich habe mittlerweile so eine Liste. Erstmal kann behauptet werden, ja, der Kunde kam ja mit dem Motiv.
Ja, ja. Ja, die wollte das aber so. Das habe ich auch schon
Die wollte das
gehört.
Genauso. Oder Argument 2, ja, es war doch im Internet. Damit ist dein Recht nicht mehr da. Schwör's dir, wie oft ich das höre. Ich so, ja, also da gibt's dieses kleine Häkchen bei Instagram, dass du dein Recht an Dritte abgibst. Damit erlaubst du der Plattform, deine Sachen darzustellen. Das heißt nicht, dass dein Bild nichts mehr wert ist und alle Rechte abgegolten sind und das da hängt und sich jeder, so. Oder es kommen so wirklich willkürliche Sachen, wo du denkst so, ja, oder, jetzt der letzte Fall war auch ganz interessant, ja, ich hab's ja abgeändert. Dann legt man die beiden Bilder so nebeneinander und dann hat die zum Beispiel
zwei Linien anders.
Nee, so das Nasenpiercing ist ein anderes Piercing geworden oder das Mandala. Und jetzt muss man wissen, ich erkenne schon, ab wann die Leute das nicht mehr durch den Stencil-Drucker geschoben bekommen und dann eventuell die Dinge etwas einfacher darstellen müssen. Also reden wir von einem sehr detaillierten Mandala auf der Stirn einer meiner Frauen mit Dotwork drin, jagst du die durch so einen Stencil-Drucker, siehst du eigentlich nur noch Matsche. Jeder kennt das Ding. So, also denkt man sich, okay, das geht so nicht, muss ich einfacher. Das ist aber keine Abänderung, sondern eine Notwendigkeit, weil du es selber nicht kannst. So, sorry, aber das ist einfach, ein Punkt, der ist so, Ja, auf jeden Fall rede ich da mit den Leuten und viele, das muss man wirklich sagen, wissen einfach nicht, dass man keine Motive einfach aus dem Internet. Das ist ein Wissen, das ist nicht da. Und ich habe noch in keiner Branche wird das geistige Eigentum so krass verletzt wie in unserer. Ja, das ist abnormal. Ist so. Ja. Einfach weil es Pinterest gibt. Zur Pin Your Interest und nicht, hey, klau einfach alles, was hier hochgeladen wird. Das ist nämlich auch ein krasser Unterschied. Genau. Und ich check's nicht. Also deshalb, ich denke mir mittlerweile, 80% der Leute da draußen, die stechen, sind keine Tattoo-Artist, sondern einfach nur Leute, die einfach irgendwas suchen, finden und dann eigentlich ist nur Geld gesteuert machen. Nicht kunstgesteuert.
Genau. Und das ist, wir unterscheiden da zwischen Söldnern und zwischen Künstlern. Und ich glaube, dass auf dieses Söldnertum auf die meisten halt wirklich zutrifft, weil ich auch der Meinung bin, wenn ich mir das halt angucke, ich habe, wie wir auch überhaupt zu diesem Podcast, zu diesem Thema gekommen sind, kurze Erklärung. Ja. Ich habe am Wochenende, ich glaube letzte Woche Freitag, ein Video hochgeladen, darf man Tattoo-Designs im Internet einfach so kopieren? Und habe dann da mit relativ klaren Worten, gebe ich zu, aber gesagt, was ich davon halte und was halt geht und was nicht geht. Ich hätte niemals gedacht,
Nicht klar genug. Also ich finde, du hättest noch mal eine Schippe drauf. Du warst eigentlich wirklich? Warst du noch nett. Ja, du warst echt noch nett. Ich dachte so, boah, jetzt endlich mal einer da so und dann so.
Und ich bin von einer Welle von Scheiße überrollt worden, einfach weil ich wusste, ich mache das auch so, klar, ich will natürlich den Diskurs darunter, ne? Klarer ja, Fall. Klar. Und man darf auch andere Meinungen haben, ne? Hauptsache man kommentiert. Das ist mir egal. Also ja, das ist mir ja, schon wichtig. Ja, ja. Aber
das sage ich den Metern auch immer.
Genau, da habe ich mir aber gedacht, so ganz im Ernst, Freunde, so, ich hätte nicht gedacht, dass die meisten von euch gar kein Problembewusstsein haben damit, so, weil es sollte ja klar sein, dass wenn man was, natürlich machen das Leute auch in dem Bewusstsein, dass das nicht rechtens ist, denen ist das dann einfach scheißegal, denen kann man halt auch nicht mehr helfen, aber die Top 3 waren auf jeden Fall, Punkt 1, man müsste seine Arbeit, habe ich noch heute noch ein paar Videos zugedreht, werde ich dann in den nächsten Wochen hochladen. Punkt 1, man müsste seine Arbeit als copyrighted kennzeichnen. Das heißt, man müsste ein C dran machen, was eine, wo man auch schon sieht, die Leute wissen, kennen den Unterschied zwischen einer registrierten Marke und halt eben so dem Copyright-Ding nicht. Spoiler, muss es nicht. Eine Kunst, die ihr macht, die eine gewisse Schöpfungshöhe, also ein gewisses Alleinstellungsmerkmal sozusagen hat, ist immer sofort vom Urheberrecht geschützt. Wenn ihr jetzt irgendeinen Song aufnehmt für euch zu Hause im Kinderzimmer, selbst wenn der scheiße ist, so, ne, habt ja, ihr das ist, Urheberrecht da dran.
Genau,
da hat niemand anders dran zu gehen.
Genau. Genau.
So. Ja. Mysterium Nummer 2. Sobald alles, wie du vorhin schon gesagt hast, im Internet hochgeladen ist, ist es Public Property. Ist nicht so. Ist ja auch logisch, weil dann gäbe es ja kein Urheberrecht mehr. Dann gäbe es ja auch keine Leute, die abgemahnt werden würden wegen irgendwas oder so. Ne, das gibt's halt. Und eine Abmahnung ist halt echt teuer. Und das dritte Mysterium war, oder die dritten Leute, die dann kommentiert haben, waren die so nach dem Motto, ja, ich mach das aber einfach, weil so nach dem Motto, ich will das so und was ich will, ist das mag, also das ist über das, was ich will, geht gar nichts. Das heißt, alles, was ich will, ist Gesetz. Denen haben ihre Eltern damals erzählt, dass sie was ganz Besonderes sind.
Ja, nee, der ist auch so. Ich habe auch einen Kommentar bei dir gelesen, so von wegen, ja, wenn der das nicht macht, dann gehe ich zu den Nächsten, dass der das dann macht. Also das ist ja dann gar nicht mehr, dass du als Artist ausgesucht wirst, sondern nur noch der sich eigentlich in die größere Scheiße unbewusst begeben mag, wegen dir.
Aber der Typ hat seine eigenen Kommentare geliked. Damit ist alles gesagt über den. Weißt du, wie ich meine? Ich habe mir nur gedacht, du bist einer, der seiner Freundin nach dem Sex, nach 2 Minuten, die du da durchhältst, dir noch so auf die Schulter dröhnt und sagt, was Geilste, was du je gemacht hast. Ne? Du kannst richtig froh sein, dass du so einen Typen wie mich hast.
Bah. Scheiße, und jetzt hol mir ein Bier. Ja, klar.
Genau so. Das ist, aber ist das nicht? Und du hast dich ja dann in dem Sinne, so wie wir jetzt gerade ja mitgekriegt haben, passiert das ja dann, also du nimmst dir dein Recht, was ich richtig gut finde, auch, dass du das halt eben öffentlich machst. Ich finde, das hat nichts irgendwie Allmann-mäßiges oder so. Und alle Leute, die das in Schutz genommen haben, haben entweder noch nie im Kreativbereich gearbeitet. Das heißt, die haben noch nie was dazu beigetragen. Da, und die können das nicht sagen. Das ist wie wenn ich meiner Frau erzähle, so, ja, ich weiß, was du fühlst, wenn die ihre Periode hat. Weiß ich nicht. So, ne? Ich bin nicht involviert. Ich kann sagen, ich kann probieren, mir das vorzustellen. So, aber dann so eine feste Meinung steht mir einfach nicht zu, weil ich es nicht kenne, weißt du?
Ich muss halt sagen, ich habe das eine Zeit lang lauter gemacht im Internet. Habe auch die Fälle besprochen, die sich außergerichtlich mit mir einigen konnten. Da kommen wir nämlich jetzt wieder zu der Ursprungsfrage, wie gehe ich dagegen denn so vor? Also wenn die meisten dann halt sagen, ey, ich wusste es einfach nicht, dann schicke ich denen auch ganz viel Beispiele, Paragraphen etc. oder andere Urteile, wo es halt einfach schon erklärt wurde, wo dann gesagt wurde, hey, das darfst du nicht. Es geht ja sogar so weit, dass einer hat nur ein Wannado von mir genommen und es hochgeladen. Und das habe ich gesehen, habe ihn angerufen, habe gesagt, du nimmst das Wannado runter. Das ist nämlich mein Wannado. Dazu auch, warum ich das mittlerweile mit den Abos mache. Und dann hat er gesagt, nö, mache ich nicht. Was glaubst du, das war so ein Typ, der wäre gerne irgendwie, keine Ahnung. Der feiert sich auch selber. Und das ist grundsätzlich so, weißt du, die stressen, das sind die sich selber meistens selber feiern, wo du sagst so, ey, da sind nicht alle Kerzen auf der Torte an bei dir. Checkst du's noch so? Ey, und auf jeden Fall, der so, nee, mach ich nicht. Okay, also ab dem Punkt, wo derjenige dann sagt, so, pass auf, sehe ich nicht ein und ist mir auch scheißegal, hole ich halt den Anwalt dazu. Der schreibt denjenigen dann auch nochmal ganz nett, so und so ist die Rechtslage, so und so sieht es aus. Und wenn dann immer noch gebockt wird, dann klagen wir auch tatsächlich erst. Also da gibt es viele Vorschritte, wo ich wirklich zwischenmenschlich hingehe und erkläre und versuche, denjenigen noch abzuholen, bevor es richtig heftig wird. Sind die aber dann wirklich so stur? Und das war auch der mit dem Wannado. Da musste der halt 750 Euro zahlen, weil er mein Wannadoo nur gepostet hat. Punkt.
Ja gut, aber weißt du, solche Leute muss man dann halt zu ihrem Glück zwingen. So. Ja. Das eine Argument bei der einen bei TikTok war zum Beispiel auch, ja, die so nach dem Motto, die Gesetze sind eh nie in dem Sinne des Rechts. So nach dem Motto, die Welt ist immer so, wie ich mir das denke, so, wo man sich denkt, so, nee, also nur weil das anders läuft, als du denkst, ist das vielleicht auch so jemand, der halt die von zu Hause gelernt hat, nee, Prinzessin, alles, was du sagst, ist Gesetz. Nein, keiner interessiert sich für deine Scheiße.
Und völlig interessant ist ja dann, während so einem Falls hast du natürlich dann halt mehrere Argumentationen, womit dann die Seiten anfangen zu streiten. Das ist ja völlig normal in so einem Rechtsding. Jeder baut sich auf, jeder baut seine Burg und mit Argumenten. Und auch geil ist immer das Argument so, ne, so viel hat die an dem Tattoo nicht verdient. Jetzt muss man sagen, mein Anwalt rügt mich immer und sagt, du nimmst zu wenig. Weil ich tatsächlich den Preis nehme, der damals für das Tattoo fällig war. Mhm. Das bedeutet, klaust du mir ein Motiv, was 2 Jahre alt ist, gucke ich, okay, was hat derjenige dafür damals bezahlt und mache diesen Schaden quasi anhänglich und sag, pass auf, ich will dafür so und so viel Geld. So, und dann kommt die gegnerische Seite und sagt, nee, so viel kann man mit Tattoos nicht verdienen. Sag ich, doch.
Guck mal, das so viel gebt ihr nicht an. Das ist das.
Das ist das Zweite oder so viel könnt ihr nicht daran verdienen. Das ist immer so ein Unterschied so. Und sorry, aber da kommen manchmal Welten auf. Da denkst du dir so, wie machst du das? Also erklär mir mal bitte deine Wirtschaft. So, ich check nicht, wenn du für 200 Euro eine Tagessitzung anbietest, wie kannst du mit so einem Laden überleben? Erklären. Ja. Dann, ja, dann kommt natürlich Argument 1, 2, 3, ja, ich habe es abgeändert, nee, der Kunde kam damit, bla bla bla, und das ist ja nicht so. Jetzt sind ja mittlerweile auch mehrere Fälle mit meinem Namen da draußen bekannt und die Gerichte sehen die ja untereinander. Die sehen dann, okay, hat schon mal deshalb, da ist das so ausgegangen, ist so ausgegangen, ist so ausgegangen. Und dann hat man mittlerweile ein ganz schönes Portfolio, wo dann halt auch der Richter sieht, okay, das passiert ja wohl öfter. Witzigerweise war auch ein Motiv schon doppelt in der Klage.
Oh, wow.
Wunderschön, krass. Weil das ging super schnell, weil er sich einfach auf den anderen Fall bezogen hat, gesagt, so, pass mal auf, selbe Sachlage, bla bla bla, machen wir so, fertig. So. Und dann war das so. Schön.
Wie viel Kritik musst du dir dafür anhören von Leuten, dass die sagen, ja, hab dich mal nicht so.
Ja, das ist es. Deshalb, also ich bin ein bisschen zurückgeschraubt, weil ich muss schon sagen, mich hat das psychisch angekratzt, wie die Leute mit dir teilweise reden. Wie sie dich dafür verurteilen, dass du für dein Recht einstehst, dass du das dann auch noch laut machst. Also dieses, ja, stell dich doch nicht so an. Ich würde mich ja geehrt fühlen, wenn jemand meine Arbeit nimmt und sie dupliziert. Ich sehe das gerade ein bisschen anders so und oder so halt das Typische, ne, ja, wenn die Welt keine größeren Probleme hat, hast du gesehen, dass da und da gerade Krieg herrscht und du musst die Leute verklagen wegen einem Bildchen von dir.
Ja.
So und dann.
Aber das Bildchen ist deine Lebensgrundlage. Krieg ist immer überall. Es gibt immer Leute, denen es besser geht und Leuten, denen es schlechter geht. Das ist nie ein Maßstab.
Aber Internet ist gleich Hass. Und wenn du dann etwas mit einer sehr an, und ich schwöre dir, es wird auch, dieser Podcast wird bestimmt deshalb auch von vielen dann schon wieder so, ja, hast du die gehört, wieder,
ja,
ist okay, ja, ist super, die. Ist super, weil A, das sind mehr Zuhörer, hallo! Und, zweitens so, es muss, also, ich finde es schade, weil unter jedem Video gibt es bestimmt 5 private Nachrichten von Artists, die sagen, hätte ich mich das auch mal getraut. Hätte ich auch mal für mein Recht eingestanden. Jetzt ist das zu lange her oder. Oder ich habe es versucht, habe aber irgendwie, mein Anwalt hat mir nicht mehr geantwortet, wo ich dann auch meinte, ja, nimm dir vielleicht einen anderen. Ist jetzt nicht so, als ob es nur einen Tattoo-Anwalt gibt. Und es muss kein Tattoo-Anwalt sein, weil wir uns rechtlich in einer sehr, also es ist Urheberrecht. Punkt. Also der muss sich nicht mit Tattoos auskennen, um zu erklären, dass du verletzt wurdest.
Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir zwei heute hier sprechen, einfach aus dem Grund, weil ich halt mal den Leuten auch vor Augen führen möchte, so dass das nicht okay ist, das zu machen und nicht nur nicht okay moralisch verwerflich, sondern dass es auch gesetzlich verboten ist. Es ist halt einfach Arbeitsklau, so, ne? Mhm. McDonald's darf auch keine Big Macs verkaufen, keine Big Kings, nee, was hat die, haben die nochmal Whopper? McDonald's Whopper. Darf auch keine Whopper verkaufen, da machen die auch, da sagen die auch, Herbert ist ja auch doch ein Hamburger, so, ne? Nee, ist
ja, nicht. Aber, so, aber es wird jetzt, 100% wird jetzt wieder der Kommentar kommen, warum ist doch aber beides ein Burger? Wo ist denn das Problem?
Ja, aber, ne, und genau, das Problem ist, und das ist schon wirklich eine Geschichte, wo ich, einer hat, Schwarzherz hat drunter geschrieben, richtiges Toy Coming Out hier in den Kommentaren, so, ne? So ein Copycat Coming Out. Muss ich aber auch wirklich sagen, das ist halt so eine Geschichte. Ich finde das wichtig, dass das publik gemacht wird, dass es nicht okay ist, dass es Konsequenzen hat und dass die Leute auch den Mut dazu haben, für ihr Scheißrecht einzustehen. Weil je mehr Leute das machen, desto mehr kommt das in der Gesellschaft an nach dem Motto, es ist nicht okay. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich mich inspirieren lasse oder probiere halt irgendwie, keine Ahnung. Ich habe auch noch ein Video heute dazu gemacht. Ich finde deine Gesichter cool. Ich probiere das irgendwie zu replizieren für mich selber, um diese Art und Weise zu verstehen. Ja. Also ich verkaufe es jetzt nicht als meins, sondern ich probiere einfach erstmal das nachzuahmen, um halt zu verstehen, wie funktioniert das, ne? Mhm. Und dann mein eigenes Ding draus zu machen. So, ja. Weil so haben wir ja am Ende alle gelernt. So.
Genau, da war auch ein Tätowierer, der hat letztens eine Walküre gemacht und hat defensiv darunter geschrieben, inspiriert von Foflex. Seine Walküre hatte nichts mit meinen gemeinsam. Das war sowieso schon, dass ich sagte, so okay, aber wie viel Eier musst du haben, um als Artist mittlerweile dann zu sagen, hey, ich habe mich wirklich einfach mal inspirieren lassen und ich halte mich nicht selber für den Größten und für den Stärksten und für den Besten, sondern ich hole mir auch meine Ideen und gebe den Leuten auch die Credits dazu.
Das ich finde es auch cool.
Anstand. Ja,
es ich finde es auch cool, dass du hingehst und da wirklich gar nicht die Eskalationsspirale so hochdrehst und sagst, okay, wir probieren es einmal auf die Liebe-Tour und danach gibt es direkt eine Abmahnung, sondern okay, dann gibt es zwar Post zum Anwalt, die aber jetzt nicht direkt super teuer ist, ne?
Genau, genau. Also das ist es ja. Also ich habe auch nicht Interesse, die Leute hier irgendwie in den Bankrott reinzuziehen oder mich der so ein, mein Alltagsgeschäft damit zu finanzieren, die Leute zu verklagen. Das ist gar nicht mein Ansinn. Ich möchte einfach nur sensibilisieren, es gibt Künstler da draußen und die schaffen ihre eigenen Werke. Und es ist uncool, diese Künstler um ihre Werke für deine eigene Tasche zu beklauen. Punkt.
Ja.
Und auch dieses ganze Ja und so weiter, aber wie soll man dann, man kann das ja üben. Man kann ja auch, zum Beispiel, es gibt eine ganz krasse Digital Art, also ich bin absoluter Fan von ihr, die Laura, und die macht so richtig geile Digital Faces. Ich kenne aber auch Artists, die sich dann an diesen Faces dann bedient haben.
Ja.
Und ich weiß aber auch, dass die Laura zum Beispiel eine ist, die auf ihrer Internetseite Lizenzen vergibt mit Motiven. Das bedeutet, du gehst auf ihre Seite, du kannst ihr eine E-Mail schreiben, welches Bild du von ihr toll findest, musst irgendwie $150 zahlen und dafür gibt sie dir dann die Originaldatei, damit du sie tätowieren darfst. Also es gibt Wege, wenn du selber nicht zeichnen kannst, an Sachen zu kommen. Frag einfach. Es gibt wirklich so viele Leute, die zeichnen können. Fragt sie einfach. Ich musste das auch schon einmal machen. So, gar kein Thema.
Ja, safe.
Da ging es um richtig große Serie und Hauptfigur.
Aber die Leute wollen ja, die wollen die 150 Euro ja aber nicht zahlen, weil die Leute wollen ja das komplett selber in die Tasche stecken, weißt du? Und 150 Euro, wenn die jetzt sagen würde, die würde 10 Euro dafür nehmen, dann wäre es vielleicht mehr Abnehmer kriegen. Das ist dasselbe wie mit Netflix und hier Prime und wie sie alle heißen, haben ja eigentlich dafür gesorgt, dass es diesen Share-Markt gar nicht mehr gibt, wie es früher gab. Kennst du noch die Kazaa und LimeWire und so? Keine Sau hat Filme richtig gekauft, alle haben die irgendwie geleached aus dem Internet geglotzt und seitdem mit einem niederschwelligen Angebot haben die das in den Griff gekriegt, weil die halt sagen, okay, die Leute müssen nicht mehr 30, 40 Euro zahlen, sondern die können halt eben hier für einen relativ schmalen Einstiegspreis hier so eine All-You-Can-Watch-Geschichte machen. Und ich glaube, dass das vielleicht ein Weg daraus wäre. Aber die denken sich halt, warum soll ich dir Geld dafür zahlen, wenn ich das auch einfach klauen kann und dafür gar nichts bezahle, weil du musst es ja erstmal rauskriegen, dass ich das überhaupt gemacht habe. Und die meisten von denen sind ja auch nicht gut.
Ja, das ist ja dann das zweite Ding. Die Leute fragen immer, woher siehst du das denn, dass da so viele Kopien von dir rumlaufen? Dann meine ich, in der Regel werde ich markiert. Also die sehen das, die erkennen das. Witzigster Fall war bei einer Friseur-Instagram-Seite ein Vorher-Nachher zu einer Haarverlängerung. Und die hatte einfach so ein Löwentattoo von mir auf dem Rücken.
Ja.
Und die Leute haben mich da drunter markiert. Da dachte ich so, ja gut, aber da kann ja jetzt der Friseur nichts für. Aber wisst ihr, es gibt immer Wege, um seine kleinen Schmarotzer zu finden. Das ist nämlich schön, weil es gibt ganz viele Freundinnen und tatsächlich auch mittlerweile Kundinnen, wie so eine Herr hinter mir, die dann einfach die Leute anschreiben, so, hey, dein Tattoo ist echt schön, wo hast du denn das machen lassen?
Und dann so, ja, bei dir. Ja, es kommt raus.
Natürlich. Die Leute müssen auch nicht denken, nur weil ich es nicht poste, wird es niemals rauskommen. Ich habe schon Sachen auf Festivals wieder gefunden und so Sachen. Also krass. Das ist einfach heftig. Und die Leute, die es tragen, die sagen natürlich so, hey, das habe ich da und da machen lassen und das ist voll schön, ne? Ja, ist voll schön und so. Du siehst so, nein, die Frau hat einen Schlaganfall erlitten, irgendwo bei dem zweiten Tätowiervorgang, auf der zweiten Rundung, die der Tätowierer nicht rausgenommen hat. So, aber boah, ey. Ich habe mittlerweile einen Katalog von, wie oft wurde welches Motiv geklaut. Ist witzig.
Echt?
Ja, ja. Alter. Ich wollte das irgendwann mal online stellen, aber bei den meisten, wenn man dann vor Gericht ist, die wollen dann, dass man sagt, also sie sagen dann so, hey, aber wir würden bitten, dass die Arbeit von ihr nicht mehr in deinem Feed auftaucht. Also.
Naja, gut. Also da kann ich, das kann ich verstehen, weil dann kann man sagen, gut, okay, ich muss jetzt hier empfindlich Kohle bezahlen, dann möchte ich aber auch, dass dann jetzt gut ist damit, ne? Das verstehe ich auch. Eben. Mir hat mal einer aus Altena, hat mir ein Tätowierer, den ich früher auch kenne, macht auch YouTube und so, und bei dem im Studio war einer, der hat ein Handtattoo von mir geklaut, ne? Das hat einer hochgeladen, das wurde mir auch zugeschickt, so, ne? Mhm. So gut funktioniert das Netzwerk dann auch. Und dann ist auch ein riesiger Scheißesturm über ihn reingebrochen. Ich bin da nicht zum Anwalt gegangen und er so, pfeif mal deine Leute zurück. Ich sag, nein, ich sag, das ist nicht, die habe ich nicht geschickt. Das ist auch so, ich sag erst, du kannst das Ding ja einfach mal runternehmen und dann beruhigt sich das von alleine. Nee, erst pfeifst du die Leute zurück. Ich sag, du hast nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert jetzt hier.
Anscheinend
ich sag,
nicht, nee.
Du nimmst das runter, weil du Scheiße gebaut hast. Du bist der Ladeninhaber, er hat es nicht tätowiert, muss man dazu sagen, war einer von seinen Leuten, ne? Aber auch eiskalt, wo das ärgert mich dann einfach, weil ich mir denke, so Junge, ich weiß, was ihr für einen Dicken macht die ganze Zeit und am Ende des Tages hier ist das eine ziemlich erbärmliche Vorstellung. Ich würde niemals auf die Idee kommen, mich mit fremden Federn zu schmücken, im Sinne von ein Bild hochzuladen, was ich nicht mal selber gemacht habe. So,
ja, dazu kommt.
Also, das würde sich auch gar nicht richtig anfühlen, oder? Du lädst eine fremde Arbeit hoch und feierst dich dafür. Es kommt vielleicht auch gut an bei den Leuten, so, aber im tiefsten Innern weißt du, das bin ich.
Aber das ist wieder diese Scheinwelt da draußen, wie halt viele gerne wären, es selber nicht leisten können und trotzdem versuchen, damit zu glänzen. Und das ist so traurig, weil ich weiß aber auch, es ist schön, ich hatte zum Beispiel einmal hatte ich auch ein Motiv, das war, er war so ein Homescratcher. Ich schwöre dir, wir haben sogar einen Termin bei dem ausgemacht, um zu gucken, wo der arbeitet. Der hat in so einem, kennst du diese Schrebergärten?
Ja.
So. Und da hat der ernsthaft in einer dieser Häuschen seine Kunden hinbestellt. Das musst du dir mal vorstellen. So, aber er war nicht greifbar für mich in Form von dem Anwalt, weil er meinte so, ich brauche schon vor Ort den richtigen Vor- und Zunamen und eine Adresse. Weil, ja gut, ich kann ihn dir jetzt in die Hand drücken. Meinte er, ja, hat aber nichts in der Hand. Ja. Anders gelöst, einfach in die Story geballert. Ich schwöre dir, der Account, ich habe aber gesagt, pass auf, so und so ist die Sachlage, der Account war platt nach 24 Stunden. Alle haben den gemeldet. Das ist echt, deshalb sage ich, Armee, Community ist Gold wert. Seid gut zu eurer Community, die kämpfen für euch. Und dann melden die alle diesen Account und der war weg. So.
Und wie du schon sagst, es geht ja nicht darum, jemanden fertig zu machen oder jemandem das Leben zu zerstören, aber es gibt halt einfach Regeln und wenn sich Leute halt auf Kosten von anderen, in dem Fall von dir, die Taschen voll machen, dann ist das nicht cool und man darf das auch nicht zulassen und der Staat, das ist eine der wenigen Situationen in Deutschland, wo man sagen kann, da wird einem geholfen, da muss es nicht erst zum Äußersten kommen, sondern da hat man relativ schnell relativ gute Werkzeuge an der Hand, um das, wie du schon sagst, ne, den man muss ja auch nicht sofort ins Äußerste gehen, sondern du kannst ja erstmal aufs Net probieren und dann kannst du ihn immer noch zwingen, das zu machen am Ende. Aber es wird halt Zeit, dass mehr in den Volkskopf auch kommt, dass das halt nicht korrekt ist. So. Nee.
Und deshalb, ich werde es, ich muss jetzt bei zwei Fällen, muss ich tatsächlich noch eine kleine Frist abwarten, aber die werde ich auch richtig thematisieren. Ich werde sie nicht zeigen, aber ich werde sie thematisieren und ich werde einfach auch wieder anfangen, da ein bisschen hinzuarbeiten, sozusagen, hey, auch wenn da jetzt wieder eine ganze Generation neuer Tätowierer da ist, es gibt Regeln da draußen, ich weiß, ihr kennt die nicht, weil wir kein großes Haus über uns haben, wie die GEMA oder wie sonst oder so weiter, sondern ihr müsst es irgendwie selber rauskriegen und ich helfe euch. Das ist halt die Sachlage. Es ist zwar scheiße und ich weiß, dass das wehtut, nicht sich einfach ins Internet zu begeben und irgendwas rauszunehmen und es zu stechen. Und liebe Kunden da draußen mit dem Satz, ich will das aber genau so.
Ja.
Schwierig, Leute. Echt schwierig. Das tut auch so weh, weil in der Musik zum Beispiel ist es völlig normal, dass jeder weiß, wenn es diesen Song gibt, dann gibt es den kein zweites Mal. Das ist einfach so. Da wurde so brutal gegen vorgegangen und so weiter, dass jeder auch sagt, ey, das darf ich nicht, weil dann kriege ich richtig Fettkohle und so weiter.
Ja, genau.
Ne? So, und das muss man einfach wahrscheinlich in unserer Branche mit diesen ganzen Urheberrechtssachen, liebe Kollegen, traut euch bitte mehr euer Recht auch einzustehen. So.
Ja, genau. Es gibt auch Anwälte, die auch sich in der Tätowierbranche rumtreiben, sage ich mal, die da große Hilfestellung leisten.
Ja.
Und an die könnt ihr euch einfach wenden. Zur Not gibt es sicherlich, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt FOF bestimmt schreiben dafür, worauf man da achten muss. Ne? Aber es ist schon sehr wichtig, dass das halt irgendwie anders wird, weil, wie du schon sagst, ne, das Problembewusstsein, wir haben es gesehen. Und ich muss sagen, wenn Kunden sowas sagen, ist mir das noch eher egal, weil ich halt denke so, okay, Sachen, die für uns klar sind, die wir denken da aus unserer Perspektive, aus unserer Bubble, wenn du jetzt einfach nur ein Tattoo willst und dich mit nichts befasst, auch gar nicht mit Kreativität und so, du hast ein ganz anderes Leben, dann kann ich sagen, okay, du weißt es einfach nicht besser. Die meisten Menschen sind ignorant, das kommt noch dazu, ne, und total unempathisch. Das ist jetzt keine Eigenschaft, die dir da in die Karten spielt. Nichtsdestotrotz muss es spätestens der Tätowierer wissen, dass es nicht cool ist. Und eben unter dem Deckmantel, ja komm, mach ich jetzt einfach, kriegt schon keiner mit. Es gibt auch Rückwärtssuche, ne? KI-gestützt. Gibst du dein Bild ein und dann guckst du, wo die Sachen sind.
Hat auch schon funktioniert. Finde ich auch schon super.
Ich habe eins meiner Bilder, als ich Realistik gemacht habe, ich habe so eine Silhouette von so einer Frau gemacht und in dieser Silhouette war ein Totenschädel drin. So, und das ist wirklich eins meiner meistgeklautesten Sachen gewesen. Das habe ich in London in irgendeinem Tattoo-Studio gesehen. Ich habe ein Wasserzeichen bei an dem Bild wohlgemerkt gemacht. Da gab es ja noch keine KI. Da haben die das Bild einfach so dumm ausgeschnitten, einfach so ein Drittel von dem Ding halt weg, dass das Wasserzeichen nur noch so serifenartig zu sehen ist. Und dann, ja, hier, guck mal, was unser Kumpel heute hier wieder Tolles gestochen hat und ich schreibe so drunter, ich sag, ach, der ist ja cool. Ich sag, das bin ich nämlich gewesen. So, ne?
Richtig geiler Dude. Ich wusste
gar nicht, dass ich bei euch gearbeitet habe, ihr kleinen Wichser, ihr.
Ja, es ist ja so geil. Lauf mal als einer, der regelmäßig beklaut wird, mal auf Conventions rum. Du gehst ja ganz anders an die Stände dran. Das ist so giftig mittlerweile. Ich habe richtig gemerkt, ich war hier in Düsseldorf einmal und da lagen ganz viele von diesen Sketch-Dingern, Sketch-Gesichtern und ich habe wirklich gesehen, das ist der Artist und ich habe ich habe mich erwischt, wie ich mein Motiv gesucht habe. Ich wusste, von wem dieser Stand ist und wenn ich mich mit diesem Stand anlege, habe ich direkt eine Motorradgang vor der Tür stehen.
Ja.
Trotzdem habe ich mein Motiv gesucht. Ich denke so, ne, auch das schüchtert mich jetzt nicht ein.
Nee, das stimmt. Deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, dass man auch dann bei den Conventions einfach so ein bisschen auswählt, auf welche man geht. Es gibt halt auch in Deutschland viele, bei denen man wirklich sowas überhaupt nicht findet. Ne? Das sind gerade die kleineren. Bei größeren Convention ist eh immer so eine Sache. Das geht bei Hygiene los, wenn du da an manche Stände gehst, wo du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Am geilsten finde ich diese super low-budget Tattoo-Studios, die so richtig Massenabfertigung machen, die nämlich diese ganzen Leute, die wollen das so, die kriegen das so, ne? Da hast du dann diese ganzen Flashbooks und so rumliegen. Und die haben irgendwann festgestellt, Mensch, alle Leute haben ja jetzt so auf Transparentpapier ihre Wannadoos. Also haben die einfach allen möglichen Scheiß durchgetraced damit und die dahin gelegt stattdessen, weil es sieht immer ein bisschen wichtiger aus, so weißt du?
Ist schicker. Die dummen Blenden, sage ich immer ganz schön. Das ist halt, der Kunde kann es halt nicht wissen. Der Kunde ist auch gar nicht in der Verantwortung, dieses Wissen zu haben.
Genau.
Sondern es ist der den Beruf ausübt. Und je mehr, also anstatt sich diese Mühe zu geben, wie kann ich möglichst geil blenden oder wie kriege ich es hin, dass man das nicht sieht oder so weiter, leg doch die Energie da rein, das einfach zu lernen, auch umzusetzen.
Ja, safe.
Das ist das andere Ding. Also,
das ist ja auch viel nachhaltiger. Wenn du jetzt morgen am Tag anfängst, was anderes zu zeichnen, sind viele Leute am Arsch, dann weißt du, das ist halt so. Mein gut, gibt KI, ne? Kannst du halt auch alles heutzutage mitmachen. Das ist ja dann noch
selbst das Thema finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde ein KI-generiertes Bild immer noch besser als einen Artist zu bestehen, muss ich ehrlich sagen. Wenn du selber gar nicht kannst, und wir reden jetzt mal auch wirklich, ich glaube, diese KI-Bilder, ich sehe ja manchmal die Leute, die dann ihre Wannadoos mit der KI hochladen, wo ich mich frage, Junge, wie willst du das tätowieren?
Hast du
dir mal die Details da drin angesehen? Ich meine, schön, dass das so aussieht, aber niemals. Und dann ich, so, ja, das ist ein Wonne-Duo und ich kann das nicht umsetzen, aber ich werde es posten.
Ja, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, aber das ist, finde ich, nochmal ein anderer Anspruch. Wenn du zum Beispiel Realistik-Künstler bist und selber deine eigenen Referenzfotos machst, dann ist das auch wieder eine kreative Arbeit. Genauso ist es, finde ich, auch bei KI. Ich muss selber sagen, ich habe jetzt hier so ein, zwei Projekte noch mit Realistik-Sleeves, die ich natürlich noch fertig mache, wo ich aber sage, warum soll ich denn jetzt gerade aktuell, wenn normal wäre es so, wenn ich Realistik mache, ich gehe tatsächlich zu Pinterest, zu Google, was auch immer und suche mir Fotos raus, die ich cool finde, ne, was wir jetzt ja auch wissen, was man nicht darf, die man dann halt eben abändert und also nicht Tattoos, ne, das ist ganz wichtig, sondern Fotos, und die ändere ich dann so ab und baue mir dann mein eigenes Motiv da draus zum Beispiel. Und jetzt denke ich mir halt aber, nee, ich mache das alles, also wenn ich das mache, mache ich das mit Dolly zum Beispiel. Das kommt jetzt 2-3 Mal im Jahr vor, dass ich einen Realistiktermin habe, wo ich sowas brauche. Aber die Leute, die in KI-Zeitalter noch dieselben 3 Löwenköpfe tätowieren, die es bei Pinterest gibt, die man nehmen kann, die sind wirklich zu faul für alles. Also denen kann man gar nicht mehr helfen. Punkt.
Weißt du, ich lasse mich auch super gerne, die KI zum Beispiel kann super schön Göttinnen darstellen, aber halt in diesem Unrealismus, sage ich. Ja, genau. Ne? Es ist halt trotzdem halt noch eine Digital Art. Aber es ist halt, manchmal inspiriert mich das, weil ich dann trotzdem sehe, ach, guck mal, ne, mit der Krone, wie kann man das machen? Zum Beispiel letztens hatte ich einen kompletten Hänger. Ich wusste echt nicht weiter. Ich sollte Mutter Erde nehmen. Und ich so, oh Gott, Mutter Erde, wie machst du das jetzt, ne? Ja. Und dann habe ich halt bei der KI gesucht und so weiter. Und dann habe ich irgendwo eine Frau gefunden, der quasi, also wie so eine Art Krone, die Wurzeln eines Baumes, also die Baumkrone, so aus dem Kopf ragte. Und ich fand die Idee so geil, dass ich gesagt habe, das ist super, ich setze das jetzt in meinem Stil neu um. Aber natürlich lasse ich mich auch durch die KI beflügeln, inspirieren, hole mir neue Ideen und so weiter und gucke, dass ich natürlich auch da wieder jedem Kunden trotzdem etwas Individuelles geben kann. Das ist einfach auch die Kunst unseres Berufes.
Das denke ich nämlich auch, dass du halt eben auch den Anspruch dann haben solltest, dir Sachen als Inspiration zu nehmen, aber sie dann doch schon irgendwie halt deinen eigenen Twist noch mit reinzubringen. Ja. Ne? Weil ich höre euch jetzt wieder schreien, ja, aber die KI denkt sich das ja auch nicht aus. Das ist ja auch von anderen Leuten praktisch, was da halt reingefüttert wird, völlig klar. Aber es ist ein cooles Werkzeug, um relativ schnell, wenn Leute zum Beispiel so ganz wilde Konstellationen haben. Ich will einen Panther haben, ich will eine Rose haben, ich will eine Uhr haben und Jesus Christus und das alles aufs Knie. Dann kann man sich von der KI mal einfach 3-4 Entwürfe anfertigen lassen, wie sowas denn überhaupt gelayoutet werden kann. Wie du schon sagst, ne? Nicht bei allen Projekten hat man immer sofort ein Bild im Kopf. Dafür ist das super cool. Zum Beispiel für Realistikreferenzen finde ich das pervers geil, weil es halt eben dir die Möglichkeit gibt, eben diesen was Einzigartiges zu machen für jemanden, weil das egal wie, das wird es so nicht nochmal geben.
Ja, genau.
Und vorher haben es ja auch alle gemacht mit ihren Frankenstein-Bildern dann von Pinterest. So, ne, wie gesagt, ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ich sag das nur deswegen, weil ich keinen Bock drauf habe, nachher wieder Nachrichten zu kriegen von nach dem Motto, wir stellen uns hier hin, als würden wir das nicht alles machen. Ist alles normal, haben wir alles gemacht.
Du, ich habe auch meine Brush-Sets auf Procreate mit meinen 50 Millionen Blumen. Also da war auch meine Kundin, die sagte, ja, aber diese Blume, guck mal, die ist da auch schon mal. Dann sage ich, ja, weil das ein Stempel ist, sorry, aber ich zeichne jetzt nicht zum 100. Mal dieselbe Pfingstrose, also sorry, irgendwo ist meistens eh nur Füllmaterial und in dem Moment, wo ich sie wieder steche und in meinen Stil umwandle, ist es keine Kopie.
Sieht
es
wieder
ist
ganz anders aus.
Ne, es ist ein erworbenes Brushset mit Stempeln, die gibt es, das ist eine Blume, die stempelst du da drauf und dann ist es wieder dein Ding, das in deinem Stil eh wieder nochmal anders umzupacken. Aber da finde ich auch, es gibt auch so viele also du musst ja nur mal bei Etsy reingehen und Brushsets eingeben. Du findest 1 Million Schlangen, du findest 1 Million Totenköpfe und du findest das alles auf eine vollkommen so saubere, legale Art und Weise.
Warum? Tattoo Smart. Russ Abbott macht damit Werbung, ne? Also ich meine, es gibt Tattoo Smart, es gibt in Deutschland Tradigital Goods von Matthias Bloßfeld. Da gibt's schon eine Menge Sachen. Und auch da, ich zeichne keine japanischen Kirschblüten mehr. Ich weiß, wie man die konstruiert. Ich kann das sofort. Aber kein Problem. Ich stempel die. So, ne, die Leute, die sich jetzt aufregen, ja, muss man auch wohl machen, so ja, als ob, weißt du, du musst wissen, wie es geht, finde ich. Ne? Du musst vorher wissen, wie man es.
Ja, und die Blätterranke mit den Feinleinblättchen, ich meine, ganz im Ernst, das ist auch schon 1 Million. Ja. Warum bebt das Haus gerade? Okay, unten blabert wohl wieder ein LKW. Auf jeden Fall, es gibt viele Möglichkeiten, um halt keinen zu verletzen und es wird immer wieder der Weg genommen, der einfach am einfachsten ist. Und das ist halt schade.
Ja, genau, das finde ich auch. Aber ich hoffe, dass die Leute jetzt in dem Sinne schon mal ein bisschen schlauer sind. Wir werden auch noch mal einen und sogar den Fachanwalt hier zu Gast haben in ein paar Wochen. Da freue ich mich auch schon drauf.
Das finde ich auch super. Das finde ich wirklich super, dass ihr da auch mal diese Stimme reinholt. Das ist, ich hatte das auch mal vor. Das ist so wichtig, weil die Leute natürlich sagen, ja, jetzt sagt die das oder du sagst das. Und genau. Was meint der denn eigentlich? Ist ja gar kein Anwalt, bla bla bla. Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe.
Ja, genau. Ja,
das ist so. Das ist, ja, oder geil war auch irgendwann diese Unterstellung, dass man grundsätzlich lügt, finde ich ja auch geil. Ja. Also du machst ein Video und du lügst. Einfach so, nee, das stimmt nicht. So, doch, das stimmt. Ich war doch bei der Gerichtsverhandlung dabei. Nein, du lügst. So, was? So, nein, das kann nicht stimmen. Das kann nicht sein. Niemals hättest du in Deutschland damit recht bekommen. Doch.
So, ja, ist und so. Auch, dass man, auch witzig, ist mir auch aufgefallen, ein Zusammenhang bei Leuten, die besonders dumme Scheiße schreiben, ist immer, der erste Satz ist nicht, ich habe da eine andere Meinung zu, und zwar folgende, was völlig legitim ist, sondern da steht immer Schwachsinn, Komma, Blödsinn, Komma, so weißt du, wo man sagt so, und du siehst selber, und einfach, wo ich mir denke, das wäre mir so peinlich, wenn ich offensichtlich keine Ahnung habe, und ich habe bei Google, eine Sache habe ich gegoogelt, das hat 10 Sekunden gedauert und da war ich schlauer. Und dieser Mensch war so überzeugt von sich und seiner Meinung, dass er halt eben anstatt das zu machen und sich wirklich von der Realität zu überzeugen, einfach sagen, nee, weil dann, weil es ist, man darf keine Fehler machen, ne? Freunde, es ist völlig in Ordnung. Man darf auch überzeugt werden. Man darf auch mal von was keine Ahnung haben und man darf auch mal Scheiße erzählt haben, ne?
Ey, sogar ChatGPT gibt dir eine super Antwort auf einfache Fragen. Das braucht man. Man kann mit ChatGPT, man muss doch nicht immer mit ChatGPT schreiben, man kann mit der reden und dann kann man einfach sagen, hey, darf ich ein Tattoo-Motiv von einem anderen Tätowierer nehmen? Und dann sagt ChatGPT, nein, darfst du nicht.
Genau. Da habe ich zum Beispiel diese Kennzeichnungspflicht mir bei ChatGPT geben lassen. Du kannst ja auch sagen, durchsuch das Internet und gib mir die Quelle dazu bitte, ne? Oder such dir halt eine offizielle Quelle raus oder so. Es kommt ja drauf an, wie man den Prompt schreibt, Freunde.
Ja, genau.
Ja, Mensch, jetzt habe ich dich, ich wollte dich noch zu deinem Klamottenlabel eigentlich befragen.
Ja, das ist aber nett von dir.
Da haben wir ja kleine Gemeinsamkeit. Jetzt ist aber die Zeit schon rum. Was machen wir? Willst du kurz trotzdem erzählen?
Wir können trotzdem kurz erzählen. Das ist also.
Ja, dann erzähl kurz.
Ich wurde tatsächlich wegen meinen Motiven auch sehr oft gefragt, ob ich das halt auf T-Shirts mal printen würde. 2 Jahre hat es gedauert. Ich habe so viel rumprobiert und es sah immer nach Merch aus. Verstehst du? Ja. Es sah immer so klein geprintet, nicht gut geprintet. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, fuck off, ich gehe jetzt ins Ausland zu einer Produktion. Ich habe die halt tatsächlich in der Türkei von der Pike auch produzieren lassen. Das bedeutet, der Stoff wird bedruckt. Es wird nicht irgendwie ein fertiges T-Shirt genommen und einfach mein Name drauf, sondern es wird hergestellt. Richtig aufwendig. Und dieser ganze Prozess, der war mir so viel wert, dass ich weitermachen werde. Tatsächlich. Also ich denke, Ende des Jahres kommt der zweite Drop raus. Und die Besonderheit an dem ganzen Thema ist nicht, dass ich Klamotten rausbringe. Es ist ein nice to have, ist cool. Ne, es gibt sehr viele, die das gerne tragen und auch mich dann reposten. Und viele Geschäfte mittlerweile in Deutschland immer mehr, die dies auch aufnehmen, was ich auch total geil finde.
Krass.
Ich möchte eigentlich, also es ist immer so eine Konstellation zusammen aus, es gibt 2 Teile. Darüber gibt es einen Song. Das wird immer einen Song dazu geben, warum diese 2 Teile jetzt da sind, wo sie sind und was die Geschichte dahinter ist. Und zu diesen 2 Teilen plus dem Song gibt es einfach eine legendäre fette Party. Eine so fette Party, dass du dir nachher mal denkst, okay, wo war ich gerade? So, und das ist eigentlich, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte es einfach wieder mit Emotionen verbinden. Der nächste Drop zum Beispiel, so viel spoilern kann ich schon, wird das Thema Medusa sein. Und die Geschichte der Medusa ist krass und die Geschichte, die mittlerweile der Medusa angehangen wird, sagen wir es mal so, oder womit sie zusammengebracht wird, ist ja auch sehr heftig. Das Thema ist sehr schwer und wir werden es trotzdem thematisieren und hoffentlich auch schön nahbar für viele umsetzen.
Krass. Wo kommen die Songs dann her? Machst du die auch selber oder sind
tatsächlich. Ich habe meine Kollegin, die Hanna, die ist tatsächlich Sängerin. Und sie hat ein komplettes Team, Producer, Texter, alles drum und dran. Und da wird auch komplett von vornherein selber produziert, dass wir da wirklich sagen, hey, das ist unser Baby. Wir machen uns Gedanken, wie wird es dargestellt und so weiter. Und wirklich von der Pike auf Ja.
Ja, also machen wir uns nicht vor, also das geht durch die Decke. Da bin ich jetzt gerade schwer beeindruckt, weil, ne, ich habe ja auch ein Klamottenlabel. Wir machen halt eher so normale Fashion und nicht diese Unique Pieces. Aber ich finde diese Art und Weise, wie ihr das umsetzt, geisteskrank. Richtig geil.
Dankeschön.
Also wirklich. Gerade, ich habe es nur vorhin so beim Durchscrollen nochmal gesehen, so, ach ja, hier guck mal auch Klamotten. Ich habe auch gesehen, dass die hochwertig sind mit Produktion in der Türkei. Bist du eigentlich perfekt aufgestellt, ne? Das kommen die meisten Sachen tatsächlich her. Und auch diese Herangehensweise dabei, auch dass diese Pieces halt auch eine Bedeutung haben, so finde ich super geil. Deswegen, ich bin mir sicher, dass wir von dir noch sehr, 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 sehr viel hören.
Dankeschön.
Müssen, wollte ich gerade sagen. Nein, Spaß, auf gar keinen Fall.
Nee, ich werde einfach so laut sein. Ich nerv einfach jeden bald da draußen. So.
Ich finde nicht, dass du nervst. Ich finde, du machst super coole Sachen. Ich finde es cool, dass du dir dein Recht nimmst. Ich finde es auch cool, dass du dir keine Scheiße erzählen lässt von irgendwelchen Leuten, nur weil die vielleicht stärker sind oder weil es eine Gang ist oder was auch immer. Mhm. So, sondern dass du einfach sagst, ihr könnt euch ficken so. Ne, ich bin auch wichtig mit meinen Rechten. Und vielen Dank, dass du da warst. Auf jeden Fall. Bei uns ist es ja immer so, der Gast, in dem Fall die Gästin, hat das letzte Wort. Und deswegen erklär den Leuten doch bitte noch mal eben kurz, wo sie dich auf Instagram finden, wie sie vielleicht einen Termin bekommen, wie das alles abläuft, auch deine Klamottenmarke, alles Grüße, Freunde, Familie, alles, was du jetzt noch rauslassen willst, darfst du jetzt machen.
Wow, also erstmal in diesem Sinne, danke an meine Familie, die mich immer unterstützt haben, dass ich es heute in diesem Podcast geschafft habe. So, und für alle anderen da draußen, wenn ihr Bock habt zu wissen, wer ich bin oder so, auch mich zu gerne, also folgt mir gerne, weil es kommt immer wieder neues Stuff dazu. Ihr findet mich auf Instagram unter Foflex, auf TikTok unter Foflex, unter www.foflex findet ihr tatsächlich aber auch die Mode und halt auch bald, ich werde Kunstdrucke von meinen Leinwänden, wie du es zum Beispiel jetzt in unserem, wir sehen uns ja.
Ja, sieht sehr gut aus.
Das wird halt da alles angeboten und da kann man gerne stöbern, verweilen, einkaufen, Geschenke holen und so weiter, denn Kunst sollte für jeden sein.
Das sind schöne Schlussworte. Jetzt wollte ich gerade trotzdem noch was sagen, weil mir was eingefallen ist. Wenn du solltest so richtig übertriebenen Schmuck machen und das Ganze dann Faux-Flex nennen.
Wegen ja. Und so, ne? Ja, tatsächlich. Aber da gibt's schon die Dylan-Lex. Die macht genau das, was ich gerne machen würde.
Scheiße.
Die heißt auch noch so, weißt du, so ein richtiger Mist, ey.
Aber du die macht schon, ja auch so.
Ja. Ja, ja, das ist ja das Problem. Und sie sitzt in L.A. und macht übertrieben fetten Gangsterschmuck, wo ich sag so, das würde ich mir gerne, also, ist ein bisschen teuer. Aber,
frag nach Kollabo.
Mach ich. Sag ich, hey, du heißt Flex, ich heiß Flex.
Ja, wie sieht's aus? Was geht? What's poppin'? Viele Leute haben Bock da drauf, ne? Das ist wirklich so. Also viele Leute, es lohnt sich wirklich, mehr als nein kannst du dir nicht fangen, so, ne? Und oder dass du vielleicht gar nicht keine Antwort kriegst. Aber wenn du das feierst und so, ich habe so viele Leute fragen immer, wie hast du das gemacht? Wie bist du an den und den rangekommen? Ey, einfach fragen, Mund aufmachen. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.
So. Richtig. Okay.
Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr was Negatives zu sagen habt, dann könnt ihr das euren Nachbarn erzählen. Was Positives gerne in die Kommentare. Ne? Auch an ordentlichem Diskurs ist man immer interessiert, solange halt im Rahmen ist. Checkt Fof auf jeden Fall aus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich danke euch. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.
Adieu.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.